SWR 2 Forum.
Kindesmissbrauch in Deutschland, versagt der Staat beim Schutz. Rund 2 Jahre lang wurde ein heute 9-Jähriger als Sexsklave missbraucht. Letzte Woche wurden die Täter verhaftet. Seitdem läuft eine Diskussion, was der Staat tut, um Kinder zu schützen und wo er dabei versagt. Bei dem Fall in Staufen im Breisgau bei Freiburg hat ein Gericht offenkundig die kriminelle Energie der Mutter und ihres Lebensgefährten unterschätzt. Müssen Juristen besser geschult werden? Brauchen die Jugendämter mehr Personal? Und reichen die Gesetze aus, um Kinder vor Missbrauch zu schützen? Darüber diskutieren Professor Dr. Sabine Andresen. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin an der Goethe-Universität Frankfurt und Leiterin der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs sowie Vizepräsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes. Dr. Alexander Stevens, Fachanwalt für Sexualstrafrecht in München, sowie der Rechtspsychologe Professor Dr. Helge Thiemann von der Evangelischen Hochschule Bochum. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Der Fall, der sich jetzt in Staufen bei Freiburg zugetragen hat, hat die Bevölkerung aufgewühlt. Zu fragen ist allgemein, ob der Staat dem Kinder- und Jugendschutz genügend Aufmerksamkeit schenkt und im Speziellen, welche Art von Versagen beim jüngsten Fall vorliegt. Ein Systemversagen oder ein Versagen Einzelner? Frau Andresen, was lief Ihrer Meinung nach in diesem Fall schief? Wie schätzen Sie es ein?
So sehr ich es wichtig finde, diese Frage nach dem System zu stellen, möchte ich doch zu Beginn der Sendung das Augenmerk erst einmal auf den Jungen richten, weil wir sehr viel über den Täter, die Täterin und das Netzwerk sprechen. Und ich glaube, es ist wichtig, nochmal zu benennen, wie zentral es ist, dass es endlich aufgehört hat für das Kind. Wie wichtig es ist, dass es jetzt hoffentlich in einer guten Situation ist, in der Familie oder in einer Einrichtung, wo es wieder Vertrauen bekommen kann, das Gefühl von Sicherheit erhält. Und wie wichtig es auch sein wird, uns vorzustellen, was dieses Kind braucht, wenn es erwachsen ist. Denn das ist das, was wir lernen, dass Betroffensein von sexuellem Kindesmissbrauch auch weit ins Erwachsenenalter hineinreicht. Und auch das ist eine Frage des Systems. Ich finde es nur wichtig, dass wir immer auch im Blick haben, was bedeutet das für Kinder, für Betroffene.
Das ist ein wichtiger Hinweis, Frau Andresen. Vielleicht leite ich die Frage gleich weiter an Herrn Thiemann. Er ist Rechtspsychologe. Und das ist ja tatsächlich eine der offenen Fragen in diesem ungeheuerlichen Fall. Ist denn auch wirklich niemandem aufgefallen, dass dieser kleine Junge ein Missbrauchsopfer war? Kann ein Kind tatsächlich 2 Jahre lang verbergen, was man ihm da antut? Ist das einer der Dinge, die wir ins Auge nehmen müssen?
Hier liegt eine komplizierte Frage zugrunde, nämlich die Frage, woran kann man sexuellen Missbrauch erkennen und gibt es eindeutige Symptome, die unzweifelhaft auf einen sexuellen Missbrauch hinweisen, die dann von Dritten, zum Beispiel von Lehrern oder von Angehörigen erkannt werden könnten, um dann einen Missbrauch möglicherweise früher zu beenden. Das hat man lange erforscht und die Antwort ist leider, es gibt diese eindeutigen Symptome nicht. Man kann nicht aufgrund von somatischen Problemen wie Bauchschmerzen oder Übelkeit oder von psychologischen Besonderheiten oder auch von Verhaltensauffälligkeiten immer und eindeutig auf einen sexuellen Missbrauch schließen, weil all diese Symptome auch durch andere Aspekte wie psychosoziale Belastungsfaktoren völlig anderer Art zustande gekommen sein könnten. Insoweit ist es ausgesprochen schwierig, diese Frage zu beantworten. Und es heißt ja, das ist nicht möglich, das so eindeutig zu identifizieren. Und offenbar ist es dem Jungen gelungen, ja, das für sich zu behalten, leider muss man sagen in diesem Fall. Denn es wäre natürlich ausgesprochen gut gewesen, wenn er vorher die Möglichkeit gehabt hätte, sich jemandem anzuvertrauen. Die große Problematik in diesem Fall ist natürlich, dass die Mutter, die diejenige ist, die üblicherweise neben dem anderen familiären Nahfeld die Person ist, die am häufigsten für eine Offenbarung genutzt wird, die man also am ehesten ansprechen kann und zu der am ehesten ein großes Vertrauensverhältnis besteht, diejenige war, die ja mit sehr in diesem Fall involviert war und teilhatte an diesem gesamten System und Netzwerk, sodass letztlich für den betroffenen Jungen nur sehr wenig Gelegenheit bestand, aus eigenem Antrieb und aus eigener Kraft dieser Situation zu entfliehen. Und man kann ja nur von Glück sagen, dass es dann von dritter externer Stelle zu einer Aufklärung kam und endlich diese Situation beendet werden konnte.
Ich würde ganz gerne, wenn ich darf, dazu etwas sagen, weil mir auffällt und es wichtig ist, es ist nicht die Verantwortung eines betroffenen Kindes, dafür zu sorgen, dass ihm geholfen wird. Es ist die Verantwortung der Erwachsenen um das Kind herum, Also wir sollten nicht darauf gucken, leider ist es dem Kind nicht gelungen, sich jemandem anzuvertrauen. Die Frage ist, warum hat das Kind niemanden gefunden, um sich anzuvertrauen? Denn das ist eine Erfahrung, die viele Betroffene berichten. Durch die Zeiten hinweg ist das Problem, dass Kinder das Gefühl haben, Erwachsene glauben ihnen häufig nicht, hören nicht richtig zu, beziehen sie nicht ein und schauen auch nicht richtig hin.
Alexander Stevens, unser dritter Teilnehmer in dieser Runde, ist uns zugeschaltet von einem Kreuzfahrtschiff in Mexiko. Das ist ungewöhnlich, aber das Internet gibt uns viele Möglichkeiten, zusammenzukommen. Herr Stevens, Sie machen das hauptberuflich das ganze Jahr hindurch, beschäftigen Sie sich mit Sexualstraftaten. Was ist Ihrer Meinung nach in diesem Fall schiefgelaufen? Ist es ein Versagen der Justiz, der vielen Gerichte und Behörden, die daran beteiligt waren?
Ich glaube, so schwarz-weiß kann man das nicht sehen, denn wie so oft ist es natürlich ein ganzes Konglomerat an Problemen, die zusammentreffen, ähnlich bei einem Flugzeugabsturz, wo es immer nicht nur eine einzige Ursache gibt. Jetzt schieben sich ja gerne die Gerichte, zumindest wenn man das den Medien so entnimmt, und das Jugendamt gegenseitig die Verantwortung zu. Jetzt muss man sagen, dass in Deutschland der Datenschutz natürlich sehr hoch geschrieben wird und natürlich auch ein bisschen das preußische Beamtentum dahingehend, dass wenn das Gericht jemanden verurteilt, die Auflagen erfüllt sind, dann ist dieser Fall abgeschlossen. Das ist natürlich im Bereich der Pädophilie katastrophal, denn wir alle wissen, Pädophilie ist nicht heilbar, ist ein Problem, das man nicht so einfach in den Griff bekommt und eben nicht so schwarz-weiß sehen kann, dass man einfach einen Fall abschließt. Insoweit kann man aber auch sagen, dass das Jugendamt natürlich auch versucht hatte, hier tätig zu werden, zumindest dem, was ich jetzt entnehmen konnte, aber hier ein Familiengericht mehrfach bis zum Oberlandesgericht geurteilt hatte, dass das schon so in Ordnung sei und man dann vielleicht auch irgendwo den Frust des Jugendamts verspürt, dann womöglich sträflicherweise nicht mehr tätig geworden zu sein. Ich kann jetzt aus der eigenen Erfahrung auch sagen, dass die Rückfallquote bei gerade im Falle festgestellter Pädophilie, da wird mir der Kollege von der Rechtspsychologie wahrscheinlich recht geben, sehr hoch ist. Denn es ist einfach nicht möglich, da heilend einzuwirken, zumindest nach den bisherigen Feststellungen nicht. Und ich kann nur sagen, dass es hier sicherlich eine Verkettung dieser unglücklichen Probleme war, dass es abgeschlossene Fälle gibt bei Gericht. Und gleichzeitig das Jugendamt sicherlich eine gewisse Frustration erlebt hatte, weil es ja tätig geworden war, aber dann letzten Endes von einem Oberlandesgericht zurechtgewiesen wurde.
Unser Strafrecht glaubt ja, dass man Straftäter grundsätzlich oder fast immer resozialisieren kann. Aber der frühere Bundeskanzler Schröder, der sagte 2001, und das ist ein berühmtes Zitat, ich komme immer mehr zu der Auffassung, dass erwachsene Männer, die sich an kleinen Mädchen vergehen, nicht therapierbar sind. Deshalb kann es da nur eine Lösung geben, wegschließen, und zwar für immer. Zitat Ende. Kann man Pädophile oder auch Pädokriminelle, wenn man sie nicht therapieren und resozialisieren kann, kann man sie dann tatsächlich für immer wegschließen? Sollte man grundsätzlich so eine Sicherungsverwahrung einführen? Das ist ja eine Meinung, die sich sozusagen im Volksbild durchaus finden lässt.
Sie müssen immer abwägen, also zumindest aus der juristischen Sicht. Was wiegt mehr, das Freiheitsinteresse des Menschen oder das Sicherheitsinteresse unserer Kinder? Jetzt werden viele auch im Volksmund sagen, naja, das ist eine ganz einfach zu entscheidende Frage. Das Kindeswohl steht immer über dem, sagen wir mal, der Freiheit der Erwachsenen. Nur meine ich, muss man dann natürlich auch die Taten in ein gewisses Verhältnis setzen. Wenn Sie jemanden haben, der einfach von Kinderpornografie abhängig ist, dann meine ich, kann man ihn nicht für immer wegsperren, weil einfach auch hier das Handlungsunrecht sicherlich ein ganz anderes ist als beim schweren sexuellen Missbrauch. Wenn wir beim schweren sexuellen Missbrauch angekommen sind, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, fehlen mir ein bisschen auch als Jurist die Alternativen. Das Einzige, was man letztlich machen könnte, ist, sich über den Ablauf und letztlich die Verwahrung bei der Sicherungsverwahrung Gedanken zu machen, dass es am Schluss eben nicht einem Knastalltag gleichkommt, sondern womöglich doch eine gewisse vielleicht annehmbarere Umstände sind, wo man sich dann auch leichter tut, auch als Gericht zu sagen, naja, den muss ich jetzt, obwohl er seine Strafe schon verbüßt hat, das ist mir ganz wichtig, dass man das weiß. Sicherungsverwahrte sind Leute, die schon 3, 6, 9, 12 oder 15 Jahre im Gefängnis gesessen sind, ihre Strafe abgesessen haben und dann weiterhin sicherungsverwahrt bleiben in gefängnisähnlichen Umständen. Wenn man da vielleicht nachbessern würde, Nur als Idee könnte man sich vielleicht auch als Richter etwas leichter tun, diese Sicherungsverwahrung zu verhängen, denn letzten Endes steht sie in fast allen Fällen der Sicherungsverwahrung in einem unglaublichen Ermessensspielraum der Gerichte.
Und da kommen die Gutachter ins Spiel, Herr Thiemann. Würden Sie sich zutrauen, mit hinreichender Sicherheit sagen zu können, so einer gehört weggeschlossen, und zwar für immer?
Jetzt muss man erwähnen, dass die Rechtspsychologie ein großes Feld ist mit verschiedenen gutachterlichen Bereichen, unter anderem die Aussagepsychologie im Strafrecht oder die familienrechtspsychologischen Gutachten. Das wäre jetzt hier im Bereich Prognose. Und ich bin eher im Bereich Aussagepsychologie und Familienrechtspsychologie zu Hause. Natürlich gibt es Kollegen und auch viele Kollegen, die sowohl psychologisch als auch psychiatrisch ausgebildet sind, die prognostische Gutachten schreiben. Die sind auf einem, nach meiner Kenntnis, hohen und guten Niveau. Gleichzeitig wird es niemals eine hundertprozentige Sicherheit geben. Das heißt, es wird immer Fälle geben, wo ein Gutachter zu einer Entscheidung kommt und diese Entscheidung erweist sich hinterher als falsch. Sei es nun in der einen oder anderen Richtung, dass ein Gutachter die Prognose erstellt, hier liegt eine Gefährdung vor. Und wenn man ihn freigelassen hätte, hätte sich doch keine Gefährdung ergeben. Oder im für die Kinder dann schlimmeren Fall, der Gutachter kommt zu einer Entscheidung, dass hier keine oder keine hohe Rückfallgefahr besteht und er irrt sich und es besteht doch eine Rückfallgefahr. Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch auf einen anderen Aspekt dieses ganzen Komplexes zu sprechen kommen. Denn diese Aussage von Herrn Schröder war ja relativ absolut gesehen. Und ich bin unsicher, ob es wirklich diese Absolutheit ist. Da möchte ich verweisen auf ein Pilotprojekt der Charité, das heißt kein Täter werden, das seit einigen Jahren versucht, Menschen, die sich hingezogen fühlen, sexuell hingezogen fühlen, zu Kindern bereits im Vorfeld, das heißt bevor eine Tat gemacht wird, bevor eine Tat verübt wird, therapeutisch zu begleiten. Es ist richtig, dass es angeborene Tendenzen gibt hin zu einem gewissen Körperschema. Aber es ist natürlich der Umgang mit diesen Tendenzen und mit diesen Gefühlen, die damit einhergehen, nicht angeboren. Und hier gibt es schon Möglichkeiten der Einflussnahme, denn es gibt natürlich auch Menschen, die diese Tendenzen haben, sie aber nicht ausleben wollen und dabei Unterstützung bedarf.
Ich möchte gerne zwei Aspekte an der Stelle noch einbringen. Zum einen, glaube ich, führt es ein bisschen in die Irre, wenn wir nur über pädophile Täter sprechen, weil wir wissen, dass nur ein gewisser Anteil derjenigen Täter pädophil ist oder sich so diagnostizieren lässt. Wir haben auch Täter und Täterinnen, die vor allen Dingen die Gelegenheit nutzen, Macht auszuüben über Kinder. Und die, und auch das zeigt ja der Fall in Staufen, denen es auch ganz offensichtlich darum geht, Geld zu verdienen. Das ist auch ein Markt, über den wir hier sprechen. Und insofern halte ich es für ziemlich zentral, diese Perspektive aufzumachen. Und da hilft das Zitat des ehemaligen Bundeskanzlers sicherlich nur sehr bedingt weiter, zumal er auch bestimmte Täter- und Opferbilder bedient an dieser Stelle. Denn wir haben auch Jungen, die betroffen sind von sexuellem Missbrauch. Das ist der eine Aspekt. Der zweite, den ich gerne anbringen möchte, und da interessiert mich natürlich auch die Perspektive der beiden Kollegen. Es ist sicher ein hohes Gut unseres Rechtssystems, im Zweifel für den Angeklagten. Wir sehen aber insbesondere in Fällen des Kindesmissbrauchs, dass wir über andere Wege nachdenken müssen, wie den Betroffenen Gerechtigkeit widerfahren kann. Wir reden relativ viel über die Perspektive auch von Resozialisierung von Tätern und Täterinnen, aber wie schaffen wir es, eine auch juristische Gerechtigkeit und gesellschaftliche herzustellen, die die Betroffenen in den Blick nimmt? Und welche Verfahrensmöglichkeiten sind da, Kinder auch besser zu begleiten, wenn es denn zu einem Strafverfahren kommt? Und ich glaube, auch diese Perspektive ist an der Stelle wichtig.
Ich kann zwei Sachen dazu sagen. Also zunächst einmal möchte ich insoweit Recht geben, dass es sich nicht ausschließlich um Pädophile handelt. Ganz im Gegenteil. Also gerade wenn wir im Bereich der Kinderpornografie sind, ist es meiner Erfahrung nach nur ein ganz geringer Prozentsatz, der sich letzten Endes als pädophil begutachten lässt und auch entsprechend begutachtet wird. Denn Sie haben ganz oft den Fall, dass Leute mit Kinderpornos aufgegriffen werden, die ein Verhältnis von, wenn nicht 20.000 zu 50 haben, also sprich 20.000 Erwachsenen-Pornos werden gefunden und 50 Kinderpornos. Da kann man sehr davon ausgehen, dass das sogenannter Beifang ist. Auch diese Kinderpornografie ist natürlich strafbar im Besitz, aber da kann man davon ausgehen, dass er seine sexuelle Präferenzen, der Täter, nicht im kinderpornografischen Bereich hat. Trotzdem wird er bestraft und unterliegt deswegen auch der Statistik. Ähnliches erfahre ich auch beim sexuellen Missbrauch, gerade im Nahbereich. Also der klassische Fall sind Patchwork-Familien, bei denen der Stiefvater übergriffig wird. Was ich sagen wollte, ist, dass man auch ganz oft ein gewisses Provozieren auch erlebt. Ich hatte jetzt einige Fälle, bei denen die 13-jährige Tochter, die 14-jährige Tochter, also Stieftochter, überhaupt nicht klargekommen ist mit dem neuen Mann in der Beziehung, mit der Eifersüchteleien dann richtig provoziert wurde. Also wie gesagt, ich schiebe hier keine Schuld einem Kind oder einem Jugendlichen zu, sondern nur, dass man versteht, wie es überhaupt zu sexuellem Missbrauch kommt.
Naja, aber absolut da muss ich jetzt doch einsteigen.
Ganz kurz, ich gebe Ihnen ja recht. Ich gebe Ihnen ja recht. Was ich sagen will, ist, dass es nicht alles Pädophile sind. Ja?
Also genau, ich erlebe das immer wieder. Das habe ich ja gerade auch gesagt, dass wir etwas in die Irre gehen, wenn wir nur von Pädophilen reden. Ich halte es aber für ganz zentral in der Diskussion über sexuellen Kindesmissbrauch, nicht primär bei der Beschreibung von Fällen darauf zu gucken, welche möglichen Anteile betroffene Kinder haben könnten. Denn das ist genau der Mechanismus, der funktioniert, dass die Kinder, die insbesondere in der Familie, nicht nur in der Patchwork, auch vom eigenen Vater, von der leiblichen Mutter missbraucht werden, dass denen Schuld zugewiesen wird. Und mit diesem Schuldgefühl haben sie große Schwierigkeiten, auch mit dem Loyalitätskonflikt, sich überhaupt jemandem anzuvertrauen. Es wird ihnen ein Geheimnis auferlegt und da finde ich es hochproblematisch, wenn wir in einer Sendung über einen Fall sprechen, der sagt, die Stieftochter sei mit einem bestimmten Problem nicht klargekommen und deswegen habe sie den Stiefvater provoziert. Ich glaube, das verdreht etwas das Verhältnis zwischen der Situation von Betroffenen und den Möglichkeiten, die Erwachsene, insbesondere in der Familie, haben, übergriffig zu werden gegenüber Kindern, gewalttätig zu werden. Und da ist die Gesellschaft auch in der Art und Weise, wie wir darüber sprechen, in der Verantwortung.
Es hatte mal bei der Universität Regensburg eine groß angelegte Studie gegeben, 2015, die sogenannte Mikado-Studie. Eines der vielen Ergebnisse dort war relativ überraschend, nämlich, dass die Konsumenten von Kinderpornografie nicht unbedingt dazu neigen, auch Produzenten von Kinderpornografie zu werden. Es scheint also sozusagen zwischen diesen beiden Gruppen doch noch eine Art von Trennung oder Unterschied zu geben. Aber das näher herauszufinden und näher zu beleuchten, deshalb sitzen wir ja auch hier. Frau Andresen, Sie sind ja auch Chefin der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs. Die wurde vom Deutschen Bundestag eingesetzt und ihr Ziel ist es, Strukturen aufdecken, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in der Vergangenheit ermöglicht und deren Aufarbeitung verhindert hat. Die Arbeit der Kommission ist auf die Vergangenheit ausgerichtet, aber ihr Ziel liegt ja wohl auch in der Zukunft, so unter der Maßgabe aus Fehlern lernen. Lernen Staat und Gesellschaft und lernen sie schnell genug?
Also vielleicht noch eine Bemerkung vorweg. Konsumenten wissen, dass Kinder für die Filme missbraucht werden. Also insofern.
Ich habe das nicht entschuldigt.
Haben Sie daran, nein, das weiß ich. Aber ich wollte es einfach nochmal deutlich machen. Tut die Gesellschaft genug? Das ist eine Frage, die viele Betroffene sicherlich mit einem klaren Nein beantworten würden. Weil sie eines beobachten, nämlich immer dann, wenn wir einen Skandal haben, der ja auch dann in den Medien sehr stark ist, dann wird reagiert und allzu oft ist die Situation, die Belastung, die Betroffene haben, ein Leben lang haben, bezogen auf die Versorgung, auf psychotherapeutische Begleitung, auch auf juristische Verfahren. Da warten sie sehr lange, bis sie wirklich eine Unterstützung bekommen. Also das ist eine Botschaft, die wir hören in den vertraulichen Anhörungen. Die Gesellschaft ist noch nicht wachsam genug in der Art und Weise, wie sie auf das Thema blickt und wie Betroffene unterstützt werden können in allen Bereichen. Juristisch, sozialpädagogisch, gesellschaftlich. Ein wichtiger Partner für uns in der Aufarbeitungskommission sind aber auch die Medien, denn wir haben 2010 die Thematisierung des Missbrauchs am Canisius-Kolleg gehabt, an der Odenwaldschule. Und da hat es eine in vielerlei Hinsicht sehr sorgfältige Berichterstattung gegeben, die auch mit dazu geführt hat, dass das Thema eine ganze Zeit lang wach war und im öffentlichen Bewusstsein war und darüber dann auch bestimmte Entwicklungen deutlich wurden. Einen runden Tisch, sexueller Kindesmissbrauch, die Einrichtung eines unabhängigen Beauftragten für Fragen sexuellen Kindesmissbrauchs und schließlich auch die Aufarbeitungskommission. Daran müssen wir aber weiterarbeiten und das zeigt ja nicht zuletzt der aktuelle Fall in Staufen.
Da möchte ich gern ergänzen, weil genau das erleben wir in der rechtspsychologischen Praxis ebenfalls, dass wir im Rahmen von Begutachtungen, also im Rahmen des Strafrechts, in der Regel aussagepsychologische Begutachtungen, von den betroffenen Eltern darauf angesprochen werden, dass alles sehr lange dauert. Und wenn man insgesamt sich die Verfahrenszeiten anguckt, dann sind das wirklich Zeiträume, die, wenn man selbst betroffen wäre, schon auch einem selbst den Angstschweiß auf die Stirn treiben könnten. Da reden wir manchmal über Jahre, die vergehen bis von der Anzeigenerstattung bei der Polizei, dann bis es zu einer Anklage kommt und dann bis das Verfahren noch abgeschlossen ist. Das ist für die Betroffenen oft sehr belastend, auch weil sehr lange Wartezeiten in der Regel dazwischen sind, weil auch die Gerichte haben ihre Wartezeiten, der rechtspsychologische Gutachter hat seine Wartezeit, dann dauert das, bis alles ausgearbeitet ist. Es gibt viele gute Anlaufstellen, die wir in Deutschland haben, auch Beratungsstellen. Und da fühlen sich die Betroffenen oft auch sehr gut aufgehoben. Und gleichzeitig kann das natürlich nicht dazu beitragen, diese Last des Verfahrens für die Betroffenen dann immer substanziell zu mindern, sondern das bleibt immer etwas, was im Hinterkopf mitschwebt, wenn man seine Prüfungen macht, wenn man sein Leben weiterlebt und was letztlich zu einer großen Belastung des betroffenen Kindes, Jugendlichen, aber auch natürlich des gesamten Umfelds führt. Da denke ich, wäre es für die Betroffenen sehr wichtig und angenehm und entlastend, da nicht nur gute professionelle Ansprechpartner zu haben, die gegebenenfalls auch therapeutisch unterstützen können, sondern wenn wir irgendwie dazu kommen könnten, dass auch die häufigen Befragungen der Kinder zur Sache gegebenenfalls etwas reduziert werden könnten, ohne natürlich unserem guten und systematischen Strafrechtsvorgang hier substanziell zu schmälern und das Erkenntnisinteresse des Gerichts hier einzuschränken.
Aber Herr Thiemann, ist das auch ein Vorwurf an Anwälte wie beispielsweise Herrn Stevens, dass sie durch ihre Vorgehensweise ein Verfahren möglicherweise in die Länge ziehen?
Ich kann da nur meine Beobachtung schildern. In der Regel ist das nicht der Fall, aber ich habe schon Fälle erlebt, wo tatsächlich systematisch durch Anwälte, durch Verteidiger, Verfahren immer wieder neu aufgerollt wurden. Das heißt, es wurden systematisch Fehler bemängelt, zum Teil auch, so zumindest mein juristisch laienhafter Eindruck dahingehend, zum Teil provoziert, um dann immer und immer wieder dem Kind ein neues Verfahren, einen neuen Verfahrensschritt zuzumuten. Ich vermute, das Ziel dahinter war eine Erschöpfung des Kindes in diesem Fall. Weil wenn Sie sich vorstellen, Sie haben irgendetwas erlebt, gehen zur Polizei mit 6, 7 Jahren und das Kind war inzwischen kein Kind mehr, es war jugendlich, deutlich sichtbar und hatte schon 5 oder 6 Verfahren vor Gericht hinter sich. Und irgendwann kommt es möglicherweise dann zu dem Punkt, wo das Kind sagt, ich möchte darüber jetzt nicht mehr sprechen, ich möchte damit abschließen. Und sei es auch, dass das heißt, dass das Verfahren jetzt eingestellt wird.
Herr Stevens, gibt es eine Möglichkeit, ein Sexualstraftäter angemessen zu verteidigen, ohne das Kind, das Opfer dabei zu schädigen?
Ja, die Strafprozessordnung sieht ja da schon sehr viele Einschränkungen der Verteidigung vor und die ich ehrlich gesagt auch nicht immer für gut halte. Ich bleibe dabei, jetzt den Strafverteidigern in Gänze den schwarzen Peter zuzuschieben, ist falsch, denn alle Strafverteidiger sind Anwälte und damit Organe der Rechtspflege. Ich würde keinem Verteidiger hier gutheißen wollen, der strafprozessuale Möglichkeiten gegen ein Kind verwendet. Das ist auch nicht lege artis und ich glaube auch nicht, dass das Gros der Verteidiger das macht. Aber wenn Sie jetzt mal gucken, Sie dürfen Kinder bis 16 Jahren gar nicht selbst vernehmen. Das Gericht übernimmt dann die Vernehmung. Und dann muss ich sagen, worin liegt denn zum Beispiel bei einem Richter die größere Professionalität, wenn Sie einen Richter haben, der womöglich nicht einmal Kinder hat? Ja? Also Sie sehen schon, dass die Strafprozessordnung hat sich Gedanken gemacht und hat Verteidigern und aber auch Staatsanwälten das Fragerecht bis zu einem gewissen Alter entzogen. Es müssen gegebenenfalls Videoaufnahmen gefertigt werden. Es geht sogar so weit, dass der Angeklagte des Gerichtssaals verwiesen werden kann, um es jetzt mal laienhaft auszudrücken, damit das Kind eben nicht unter dem Damoklesschwert eines anwesenden Angeklagten aussagen muss. Das sind doch schon alles ganz positive Punkte, die man hier erwähnen kann, wo das Strafrecht sich in den letzten 20 bis 30 Jahren auch wirklich dem Opferschutz zugewandt hat. dass Verfahren unter Umständen manchmal sehr lange dauern, ist problematisch, das sehe ich genauso. Es ist auch problematisch aus Opfersicht, wenn es während einer Verhandlung zu einem Deal kommt, sodass das Opfer überhaupt nicht mehr aussagen muss. Manche Opfer wollen sogar aussagen, um mit einer Sache abschließen zu können, dass sie dann 3-4 Stunden in der Zeugenbetreuungsstelle warten, um dann zu erfahren, nur sie brauchen jetzt doch nicht aussagen, ist auch ein Problem. Da könnte man auch Richter dahingehend schulen, dass man womöglich einem Opfer schon im Vorfeld, sollte sich ein solcher Deal abzeichnen, Bescheid gibt. Da gebe ich Ihnen auch recht. Um auf den Punkt zu kommen, ich meine nicht, dass das Strafprozessrecht sich groß ändern müsste, weil es schon sehr viele Hilfsmittel dahingehend gibt, sondern eher bei denjenigen, die das Strafprozessrecht anwenden, sprich den Richtern. Ich meine, dass hier die Ausbildung viel zu unzulänglich ist, dass Richter, auch wenn das Gesetz es letztlich als Sollvorschrift vorschreibt, dass ein Richter möglichst selber Familienvater sein soll, zumindest im Umgang mit Jugendlichen geschult, das ist eben nur eine Sollvorschrift, keine Mussvorschrift. Und da kommt es im Ablauf der Gerichtsbesetzungen eben genau so, wie es kommen muss, Murphy's Law, dann sitzen oftmals junge, unerfahrene Richter an dem Richtertisch und zum anderen eben nicht sehend, welche Einschränkungen, egal ob Täter- oder auf Opferseite, mit einem Gerichtsverfahren verbunden sind, die einfach schlicht nicht gesehen werden, sondern wirklich nur das Juristische durchexerziert werden. Und das Problem ist die Ausbildung. In der ganzen juristischen Ausbildung werden weder Aussagepsychologie noch der Umgang mit Tätern oder Opfern gelehrt. Eine Richterstelle wird rein nach Note besetzt. Wenn Sie eine gute Note im Examen haben, können Sie Richter werden. Und das ist die einzige Voraussetzung. Und da meine ich, müsste man ganz tunlichst ansetzen.
Das finde ich, ist ein ganz zentraler Punkt. Und ich glaube aber, es gibt auch noch weitere Anknüpfungspunkte. Also man sollte auch darüber nachdenken, ob nicht für Verfahren in Kinder- und Jugendschutzangelegenheiten eine Kompetenzbündelung bei Staatsanwaltschaften und Gerichten möglich wäre. Dass also vor bestimmten Gerichten in Zusammenarbeit auch mit anderen Fachkräften die Kompetenzen haben, die Richterinnen und Richter nicht haben, etwa in der Sozialpädagogik, Psychologie, Therapeuten, die dann gemeinsam in einem Kompetenzzentrum arbeiten könnten. Und ich denke, das ist auch etwas, was die Verfahrensabläufe gerade im Interesse von Betroffenen und Belastungen vielleicht nochmal deutlich reduzieren könnte, was auch sehr viel mehr vielleicht Sicherheit gewährleistet, dass Kommunikation über die Fälle und die Versorgung möglich ist und sicherlich auch nochmal, ich fand es sehr aufschlussreich, was Herr Thiemann auch nochmal gesagt hat, welche Möglichkeiten haben wir bei Kinder- und Jugendschutzprozessen tatsächlich die Verfahren zu beschleunigen, denn in der Tat sind es ja enorme Belastungen. Neben dem, dass ja nun auch viele Verfahren gar nicht laufen, niedergelegt werden, es wenige Verurteilungen gibt, wenn auch sehr junge Kinder betroffen sind und sich viele überlegen als Eltern, ob sie überhaupt Anzeige erstatten, weil es so eine enorme Belastung für die Kinder ist. Und das muss uns doch extrem zu denken geben und dann nachdenken, wie können wir diese Verfahren an der Stelle ändern?
Warum ist die Hemmschwelle für Nachbarn, Verwandte, Familienangehörige, Freunde, so einen Verdacht zur Sprache zu bringen gegenüber irgendeiner offiziellen Stelle? Warum ist diese Hemmschwelle so hoch?
Ich glaube, das hat verschiedene Gründe, die individuell auch in der Konstellation liegen. Sexueller Missbrauch ist nicht immer, aber auch oft ein Fall, der im sozialen Nahraum passiert. Das heißt, es sind Familienangehörige Täter, es sind Freunde der Familie Täter, Menschen, mit denen man das üblicherweise niemals zugetraut hätte. Und da liegt natürlich schon mal eine besondere Hemmschwelle, dann im sozialen Nahraum einen Verwandten, einen Freund der Familie, den manche seit 20 Jahren kennen, anzuzeigen.
Es mag ja auch der Gedanke mitspielen, dass der Verdacht ein falscher Verdacht ist und dass man damit etwas auslöst und dann passiert eine Dynamik, die man nicht mehr einfangen kann.
Das ist sicherlich auch eine Sorge, die Nachbarn oder andere Angehörige umtreibt. Und dann ist eine Reaktion häufig vielleicht, da schaue ich lieber gar nicht so genau hin. Hinzu kommt aber auch, dass wir vielleicht nach wie vor, obwohl ich die Hoffnung habe, dass sich da doch einiges verändert hat, das Bild hatten, sexueller Kindesmissbrauch findet durch den fremden bösen Mann statt. Das ist aber der kleinere, deutlich kleinere Anteil. Und man kann und man will es sich offenbar nicht vorstellen, dass Kinder dort, wo sie eigentlich geschützt, erzogen, gebildet werden sollen, zu Opfern sexuellem Kindesmissbrauch werden. Und dass das verunsichernd ist, das berichten ja auch Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel in der Schule, wenn sie einen Verdachtsfall haben, an wen kann ich mich wenden? Wie kann ich vorgehen? Wie stelle ich sicher, dass ich und gemeinsam mit dem Kind, das sich mir vielleicht anvertraut hat, jetzt auch den richtigen Weg gehe? Was bedeutet das? Das sind berechtigte Fragen, auch sehr verständliche Fragen und so wie ich vorhin vorgeschlagen habe, für Gerichte eine Kompetenzbündelung vielleicht vorzunehmen, ist auch jede Schule gut beraten, sich zusammenzuschließen mit einer Beratungsstelle, um auch im Alltag selbstverständlicher über dieses Thema zu sprechen, um auch Handlungsleitfäden gemeinsam zu entwickeln und um Kindern generell zu vermitteln, hier bist du sicher, hier kannst du sprechen, wenn du uns berichten möchtest, dass dir jemand Gewalt antut. Dazu sind die Erwachsenen in der Verantwortung.
Das SWR2-Forum mit Sabine Andresen, Erziehungswissenschaftlerin, Helge Thiemann, Rechtspsychologe und Alexander Stevens, Fachanwalt für Sexualstrafrecht. Zum Titel Kindesmissbrauch in Deutschland versagt der Staat beim Schutz. Und Frau Andresen, Sie haben es ja auch eben schon gesagt, es geht ja nicht nur um den Staat, es geht auch um die Gesellschaft. Der Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Wilhelm Röhrig, der fordert eine über mehrere Jahre angelegte Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne, also eine Kampagne ähnlich wie früher die AIDS-Kampagne, um wirklich jeden mitzunehmen. Ist das etwas, was Sie sich auch wünschen, Frau Andresen? Und wie würde das dann aussehen?
Ja, da kann ich dem Beauftragten nur uneingeschränkt zustimmen. Wir brauchen ein Kindesmissbrauchsbekämpfungsgesetz, so bezeichnet er das ja. Und er hat Eckpunkte dafür gemeinsam mit Betroffenen und auch mit der Aufarbeitungskommission und seinem Beirat entwickelt. Also zum einen muss es wirklich darum gehen, dass überall dort, wo Kinder sind, sich aufhalten, in der Schule, im Verein, in der Kinder- und Jugendhilfe, Kindergarten und so weiter, dass alle Fachkräfte Wissen haben über sexuellen Kindesmissbrauch, auch über die Symptome, über die wir was zeigen, Kinder, über die wir ja vorhin schon gesprochen haben, über Folgen und darüber, welchen Beitrag sie zum Schutz leisten können. Da ist auch schon einiges geschehen, aber das ist dann, häufig bleiben Einrichtungen und Schulen sich selbst überlassen. Da braucht es deutlich mehr Engagement, das heißt auch deutlich mehr Ressourcen finanzieller Art, aber auch Fachkräfte brauchen Zeit dafür, um dazu auch arbeiten zu können. Einbezogen werden müssen Kinder und auch die Eltern. Denn Eltern sind natürlich ganz zentral in diesem Prozess. Insofern braucht es auf diesen verschiedenen Ebenen eine lang anhaltende Kampagne. Ein zweiter Punkt ist, es braucht eine nicht von Amtsperiode zu Amtsperiode verlängerte oder nicht verlängerte Zuständigkeit eines unabhängigen Beauftragten. Es braucht eine gesetzliche Regelung. Kinder und Erwachsene in unserer Gesellschaft müssen wissen, da gibt es jemanden auf der Bundesebene, aber dann hoffentlich auch auf den Länderebenen, da ist jemand zuständig für diese Thematik und für die damit verbundenen Herausforderungen. Auch das ist etwas, was an der Stelle ganz zentral ist.
Und die Forderungen gehen ja noch darüber hinaus. Es gibt ja schon den Wunsch, das Kindesrecht oder Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, wo im Augenblick Familie und Eltern noch die Priorität haben. Halten Sie das für sinnvoll, Herr Stevens?
Also ich müsste noch mal ganz kurz auf die vielen anderen Punkte eingehen. Ich habe mich ja immer sehr zurückgehalten, der Höflichkeit halber auch nicht unterbrochen. Aber ich meine, man müsste schon auch noch zumindest aus der meinigen Sicht, aus der juristischen Sicht hier ein paar Gegenargumente liefern. Denn was ich schon auch feststelle, ist eine gewisse Hetz- und Hexenjagd. Nicht nur im Rahmen der aktuell stattfindenden MeToo-Debatte, sondern auch, wenn es um die Frage des sexuellen Missbrauchs von Kindern geht. Ich denke nur, da wird mir der Thiemann sicherlich recht geben, an die Wormser-Prozesse, bei denen es ausgerechnet Kindergärtnerinnen waren, die plötzlich festgestellt haben wollen, dass hier Kinder sexuell missbraucht wurden. Ich halte es für sehr gefährlich, dass man, wenn man ohnehin schon den Kindesmissbrauch als solchen nur sehr, sehr schwierig, wenn überhaupt, von dritter Seite feststellen kann, hier Anleitungen an die Hand geben möchte, woran man das erkennen will, worauf man achten will. Grundsätzlich ist es sicherlich richtig, dass man die Leute diesbezüglich ein wenig aufmerksam macht auf die Problematik an für sich, aber nicht in dieser Exzessivität, wie wir sie jetzt auch wieder medial erleben. Denn dann sind wir ganz bald wieder so weit wie vor einigen Jahren, als ein bekannter Kabarettist in Dänemark mit seiner 2-jährigen Tochter in der Badewanne war und auf der Titelseite einer großen überregionalen deutschen Boulevardzeitung drüber stand in großen Lettern, darf man das? Denn es darf nicht sein, dass es völlig okay ist, dass die Mutter mit ihrer 2-jährigen Tochter duschen geht, der Vater aber nicht. Und dahin laufen wir gerade mit dieser Debatte. Und davor möchte ich doch sehr warnen.
Ich gebe Ihnen recht, es darf keinen Generalverdacht geben. Natürlich brauchen Kinder in pädagogischen Kontexten oder auch in der Familie liebevolle, zugewandte Erwachsene, die im Interesse des Kindes und nicht primär im eigenen Interesse handeln. Generalverdacht, Undifferenziertheit bringt uns hier überhaupt nicht weiter. Ich sehe es aber in keiner Weise so, dass wir hier eine Hetz- und Hexenjagd, wie Sie es genannt haben, haben. Zum ersten Mal haben wir eine Diskussion, in der Betroffene mitreden können. Das ist das erste Mal der Fall. Sie sind vorher kaum gehört worden. Und ich finde es wirklich sehr schwierig und muss Ihnen da auch wirklich sehr deutlich widersprechen, dass wir in einer Situation im Moment sind, in der, das wäre ja die Konsequenz, die Interessen von Betroffenen, die jetzt öffentlich zum Thema gemacht werden, dass die dazu führen, dass wir eine total pauschalisierte oder gar hysterische Debatte haben. Das ist doch bei weitem nicht der Fall. Auch an der Stelle müssen wir doch deutlich unterscheiden. Und Sie haben den Wormser Fall angesprochen. Es hat eine schlimme Kampagne gegeben vom Missbrauch mit dem Missbrauch. Der hat viele Selbsthilfegruppen, diejenigen, die den Mut hatten, öffentlich zu sprechen, weil niemand für sie gesprochen hat, wirklich herbe Rückschläge gegeben. Und ich glaube, wir sollten uns vor diesen, Sie haben vorhin von Schwarz-Weiß gesprochen, vor diesem Entweder-Oder doch wirklich hüten. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir jetzt wirklich in einem vielleicht langsam gesellschaftlichen Klima sein können, in der Betroffene gehört werden. Das ist zentral, wenn wir heute Kinder und Jugendliche schützen wollen.
Also ich hatte lediglich gesagt, dass wir vorsichtig sein müssen mit den Forderungen, die Sie jetzt stellen, dass wir eben nicht in diese Schwarz-Weiß-Debatte kommen. Dass wir jetzt, wie wir es gerade tun, debattieren und diskutieren, das stelle ich ja nicht in Abrede und das ist auch gut so.
Herr Thiemann.
Ich denke auch, Sensibilisierung und Information sind für diejenigen, die in Kindergärten etc., in pädagogischen Einrichtungen mit Kindern arbeiten, das Entscheidende. Und aus meiner Sicht sollte es nicht dazu kommen, dass alles jetzt ein sexueller Missbrauch ist. Gleichzeitig, also eine Sensibilisierung, aber keine Dramatisierung. Nicht jedes Bauchschmerzen ist ein Hinweis auf einen sexuellen Missbrauch. Und zu dieser Information kann es ja auch gehören, wenn man sagt, es gibt eben kein klares Symptombild oder kein klares Symptommuster, das eindeutig auf einen sexuellen Missbrauch hindeutet. Da muss man einen sensiblen Raum schaffen, das Kind fragen und schauen, welche Antworten sich ergeben. Und wenn sich Antworten ergeben, die auf einen sexuellen Missbrauch hindeuten, dann würde ich vorschlagen, sich an Einrichtungen zu wenden und an Institutionen zu wenden, die eben spezialisiert sind auf solche Fragestellungen und diesen Vorwurf oder diesen Verdacht weiterprüfen und erhärten können. Zugleich würde ich den Hinweis von Frau Andresen noch mal gern unterstützen, auch nachträglich, nämlich diesen Gedanken der Vernetzung. Das finde ich auch ausgesprochen wichtig, dass ein Mehr an Vernetzung auf vielen Ebenen stattfindet, sei es nun, Frau Andresen hat jetzt Schulen und Beratungsstellen etc. benannt. Ich finde auch, es als aus der rechtspsychologischen Sicht, und da stimme ich auch überein mit meinen Kollegen aus dem rechtspsychologischen Zentrum, mit denen ich Gutachten mache, es hat sich bei uns als ausgesprochen hilfreich erwiesen, wenn man auch als Rechtspsychologe, als Aussagepsychologe oder als Familienrechtspsychologe frühzeitig in Verfahren eingebunden wird. Wir sind häufig ganz am Ende einer Verfahrenskette und da ist schon sehr viel gelaufen und das verzögert das Verfahren dann noch zusätzlich. Insoweit diese Vernetzung auf vielen Ebenen, ein interdisziplinärer Austausch, ein runder Tisch, kann, glaube ich, hier sehr viel dazu beitragen, den Kindern Last und Leid zu nehmen und gleichzeitig dazu beitragen, Vertrauen zu schaffen.
Wir reden hier ja auch nicht über eine geringe Anzahl von Fällen. Wir haben, wenn wir die Zahlen der WHO zugrunde legen, 1 Million betroffener Kinder in Deutschland. Und das heißt, in jeder Schulklasse muss eine Lehrerin damit rechnen, dass ein Kind auch betroffen ist. Das ist, wenn man, und darüber muss man sicherlich auch aufklären, welchen Begriff von sexuellem Kindesmissbrauch legt man zugrunde. Und für mich fängt es an, wenn ein Kind einem Exhibitionisten begegnet. Das macht etwas mit Kindern, das hat eine Bedeutung. Und vor diesem Hintergrund müssen
wir... Ist das Internet nicht viel gefährlicher heutzutage? Durch all die Pornoseiten, die ja praktisch ungeregelt in jeden Haushalt zu empfangen sind.
Ich denke, auch da zeigt sich, wie wichtig die Argumentation von Herrn Röhrig, dem Beauftragten, ist. Das Internet ist ein großer Gefährdungsbereich. So viele Chancen er auch bietet für Kinder und Jugendliche, aber er bietet eben auch extrem viele Gefahren und Risiken. Da trauen sich die meisten Erwachsenen gar nicht ran und auch da müssen wir sehr viel mehr nochmal Arbeit investieren.
Dieser Beauftragte der Bundesregierung für die Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johann Wilhelm Röhrig, der kommt zu dem Fazit, die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Kinder- und Jugendschutz ist groß. Wir haben jetzt speziell über auch diesen schrecklichen Fall des Kindesmissbrauchs in Staufen gesprochen und über die Weiterungen für Staat und Gesellschaft. Ist die Kluft tatsächlich so groß, Herr Thiemann?
Eine schwierige Frage. Ich würde sagen, teils ja, teils nein. Wir haben eine Debatte, die angestoßen ist vor dem Hintergrund dieses Falles. Diese Debatte ist bedeutsam. Hier muss der Staat, hier müssen die Einrichtungen gucken und auch klar benennen, wo müssen wir besser werden. Das gilt letztlich aus meiner Sicht aber für alle Bereiche. Denn Kinderschutz ist bedeutsam und es ist bedeutsam, dass wir da auf allen Ebenen besser werden. Das bezieht alle Beteiligten mit ein der Gesellschaft, das bezieht ein Lehrerinnen, das bezieht ein Stärkung von Kindern durch entsprechende Präventionsprogramme, das bezieht ein bessere Vernetzung der Institutionen untereinander, bessere Absprachen. Das bezieht aber auch ein, dass die Verfahrensdauer, wenn es zu einem Strafprozess kommt, verkürzt. Ich denke, unsere Gesellschaft ist sehr gut darin, gründlich Dinge zu prüfen. Wir müssen aber gleichzeitig auch gucken, dass der Kinderschutz hier mit berücksichtigt wird und wir bei gleichbleibend hoher Qualität eines Prozesses zu einer besseren, schnelleren und damit weniger kindeswohlbelastenden Situation kommen.
Herr Stevens, welchen Nachholbedarf hat die Justiz?
Also der größte Nachholbedarf liegt sicherlich in der Ausbildung der Organe der Rechtspflege, also sowohl auf staatsanwaltschaftlicher als auch auf richterlicher, aber auch auf anwaltlicher Seite. Dass in der Juristenausbildung schon Fragen der Aussagepsychologie oder auch dem Umgang mit Zeugen, mit Kindern gelehrt wird, dass es dafür zumindest verpflichtende Kurse gibt. Das alles passiert im Moment nicht. Und zum anderen, da gebe ich dem Herrn Thiemann auch völlig recht, auch aus juristischer Sicht müsste es mehr Vernetzung geben. Ich möchte nicht das erleben, was wir in Amerika haben, dass jedem Bürger mitgeteilt wird, wo ein potenzieller Kinderschänder lebt und wohnt. Das würde tatsächlich dann zu einer Hetzjagd führen. Aber ein Jugendamt muss doch bitte schon wissen, ob es einen Prozess und wenn es nicht mit einer Verurteilung geendet hat, zumindest ob es hier ein Verfahren gegeben hat, der in die Richtung sexueller Missbrauch von Kindern geht und Ähnlichem, um auch adäquate präventive Maßnahmen treffen zu können.
Frau Andresen, Sie haben eingangs dieser Sendung gesagt, schaut nicht so sehr auf die Täter und die Tat, schaut vor allem erst einmal aufs Opfer. Schauen wir immer noch zu wenig auf die Opfer?
Ja, wir schauen auf jeden Fall zu wenig auf die Kinder und wir achten zu wenig die Kinderrechte. Darum geht Kinderschutz unmittelbar einher mit der Achtung der Kinderrechte. Und wir sollten bei allen Verfahren, ob vor Gericht, ob beim Jugendamt, bei gesellschaftlichen Debatten, bei Diskussionssendungen wie der heutigen, uns immer auch vor Augen führen, sprechen wir gut im Interesse des Schutzes und der Rechte von Kindern und Jugendlichen. Das, glaube ich, ist etwas, was viel zu wenig ausgeprägt ist. Darum halte ich im Übrigen, weil wir das vorhin in der Sendung hatten, es für dringend erforderlich und ich hoffe, dass das, und so sieht es ja auch aus, dass es kommen wird, Kinderrechte ins Grundgesetz. Wir haben eine sehr komische Diskussion in Deutschland, in der wir Elternrechte und Kinderrechte gegeneinander ausspielen. Darum geht es nicht. Es geht um die Achtung der Rechte des Kindes und das muss überall auch mit im Blickpunkt sein.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Kindesmissbrauch in Deutschland. Versagt der Staat beim Schutz? Es diskutierten Professor Dr. Sabine Andresen, Erziehungswissenschaftlerin von der Goethe-Universität in Frankfurt und Vizepräsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes, Dr. Alexander Stevens, Fachanwalt für Sexualstrafrecht in München, und der Rechtspsychologe Professor Dr. Helge Thiemann von der Evangelischen Hochschule Bochum. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.